Bürokratie ist bis heute, ich würde schon fast sagen, verpönt, weil wir einfach wissen, es macht dich langsam. Wir haben zum Beispiel, es ist ganz lustig, einen sogenannten Bureaucracy-Button und fordern den Mitarbeiter auch wirklich auf, uns mitzuteilen, wenn wir in die Bürokratie übergehen. Wenn wir über deine Performance sprechen, dann sprechen wir nicht nur über deine Ergebnisse, sondern auch über dich als Mensch, über dein Verhalten, über die Ankerpunkte, um einfach zu gucken, handelst du denn im Sinne unserer Unternehmenswerte? Echtzeitbefragungen der Mitarbeiter, die machen wir mittlerweile, also seit kurzem wöchentlich. Also sind, glaube ich, in Summe 60 Fragen, die immer von der KI sozusagen ausgewählt werden und der Mitarbeiter bekommt pro Woche 2 bis 3 Fragen und wir bekommen das Feedback in Echtzeit zurück. Und somit sehen wir natürlich auch sofort, hey, brennt es irgendwo? Passiert da irgendwo was? Müssen wir da mal vielleicht tiefer reingehen? Muss die Führungskraft tiefer reingehen?
Hi, mein Name ist Jonas Höhn. Und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Sixt kennen wir sicherlich alle. Wenn du schon mal am Flughafen standest oder auf Social Media unterwegs warst, hast du sie gesehen. Diese frechen, klugen, ja auch manchmal provozierenden Kampagnen, die sofort im Kopf bleiben. Aber wie tickt das Unternehmen dahinter? Was macht Sixt als Arbeitgeber aus? Wie führt man ein globales Unternehmen mit über 9000 Mitarbeitenden und bleibt dabei mutig, schnell und menschlich? Antworten gibt uns heute Friederike Reichenberger. Als President of People and Culture verantwortet sie die Kultur, Führung und die Weiterentwicklung beim globalen Mobilitätsanbieter Sixt weltweit. In unserem Gespräch erfährst du, warum es bei Sixt einen Bürokratie-Button gibt, wie Mitarbeitende per Echtzeit-Feedback mitgestalten können und weshalb Fehler machen ausdrücklich erlaubt ist. Wir sprechen über Führung auf der Überholspur, die Kraft klarer Werte und warum interne Weiterentwicklung bei Sixt höchste Priorität hat. Außerdem, was Performance bei Sixt wirklich bedeutet, worauf es ankommt, wenn man in einem Unternehmen arbeiten will, das das geordnete Chaos liebt, und wie man es schafft, bei all dem Erfolgsdruck ein Umfeld zu gestalten, in dem Menschen wachsen und nicht ausbrennen. Bei Sixt geht es um Mut statt Bürokratie, um Tempo statt Kontrolle und um Kultur, die nicht nur auf Folien steht, sondern wirklich gelebt wird. Hier kommt Friederike Reichenberger.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Friederike, vielen Dank für die Einladung in die heiligen Hallen hier in München in eurem Headquarter.
Hallo Jonas, schön, dass ich bei dir sein darf. Freut mich.
Ich habe im Vorfeld mir überlegt, wenn man bei Sixt arbeitet, muss man eigentlich gleichzeitig ein Autoliebhaber sein oder kommen auch Mitarbeitende mit dem Fahrrad zur Arbeit?
Wir haben auch die Mitarbeitenden, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Ich glaube, das ist auch super gesund und Gesundheit ist ja heute auch sehr, sehr wichtig, ne? Und da gehört ein bisschen Sport schon dazu.
Aber du kommst mit dem Auto?
Ich muss gestehen, auch wenn ich nur 6 Kilometer habe, ich komme mit dem Auto, ja.
Gibt es so eine Lieblingsmarke, die du verraten magst?
Ah, da gibt es ein paar, aber ich bin absoluter Elektroliebhaber mittlerweile geworden und bin auch unseren deutschen Autoherstellern sehr treu, würde ich doch mal sagen.
Aber man kann ja bei Sixt ja auch immer so für das schöne Wochenende so ein Lieblingsauto mieten. Gibt es da so einen Traum noch bei dir, wo du sagst, so für ein Wochenende in einem Cabrio irgendwo?
So ein Porsche, ist schon ganz cool.
Sehr schön. Sixt ist ja seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit bekannt für die, ich glaube, man kann es sagen, für die frechen und originellen Marketingkampagnen, ob man es am Flughafen sieht oder über Social Media. Gibt es ein Lieblingsmotiv, ein Lieblingsslogan von dir, wo du sagst, da habe ich sowas von gelacht oder der dir noch in Erinnerung geblieben ist? Gibt es da so ein Motiv spontan?
So ganz spontan, nein. Also ich glaube, wir haben so viel Werbung, wo ich wirklich immer wieder lachen muss. Und die politische mag ich immer sehr, sehr gerne. Und auch als die Deutsche Bahn mal gestreikt hat, hatten wir auch einen ganz guten Slogan. Da musste ich doch herzhaft lachen.
Ich habe einfach nur mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe ein paar dabei, mehr Sitze als die FDP. Das fand ich ganz witzig, als dann ein Cabrio abgebildet war. Von der Leyen oder von
der, ist auch gut.
Der Leyen, da war dann eine Kollegin von euch abgebildet. Oder nie wieder an der Ampel scheitern. Das fand ich dann als auch, also mit Habeck, das fand ich irgendwie ganz,
ist auch ganz gut, ne?
Spannend.
Ja. Also es ist, wir sind da immer sehr originell und manchmal darf ich es auch mal schon ein bisschen vorher sehen, die Werbung. Und ich mag es doch sehr, sehr gerne. Und ist, glaube ich, auch etwas, ja, unser Markenzeichen am Ende des Tages, ne? Der Mut.
Ja, aber diese Slogans sind, wie gesagt, sehr bekannt und man kann, glaube ich, sagen, du hast ja auch gerade gesagt, die sind geprägt von Provokation, von Humor, von Schnelligkeit, Kreativität, Originalität und, du hast es angesprochen, Mut. Man muss dazu sagen, ihr macht die nicht selbst, sondern seit jahrelanger Arbeit mit Jung von Matt, mit der Werbeagentur. Aber was sagen so die Slogans und die Kampagne eigentlich über euch aus, als Arbeitgeber, über eure Kultur? Welche Brücke kann man da schlagen?
Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Brücke. Also wir sind eine sehr flexible, eine sehr mutige Kultur, die am Ende der Dreh- und Angelpunkt aber auch für unser Tun ist, für unsere Strategie, weil Kultur was ganz, ganz Wichtiges und auch ein Stück weit Einzigartiges für uns ist.
Und man braucht ja auch viel Mut und viel Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeitenden, dass die innerhalb von einem Tag, zwei Tage sowas dann auch mal kommunizieren dürfen, oder?
Na klar, also du brauchst eine gewisse Flexibilität. Das ist auch unter anderem Wert, den wir in unserer Unternehmenskultur festgeschrieben haben. Du brauchst ja Mut, vielleicht auch manchmal in der Grauzone oder gewisse Regeln, ich will nicht sagen zu übergehen, aber am Ende des Tages einfach zu wissen, was darf ich entscheiden, was kann ich entscheiden und machen ist immer besser als zu warten, ne? Oder es nicht zu machen. Mhm. Und einen Fehler zu machen ist auch oft besser als nichts zu machen.
Ich fand es ganz spannend, weil ich habe einen Podcast mit eurem Co-Geschäftsführer aktuell gehört von Alexander Sixt und er hat über seinen Vater gesprochen, Erich Sixt, der ja sehr euer Unternehmen geprägt hat, wahrscheinlich immer noch sehr stark prägt. Und er hat über seinen Vater gesagt, er liebt das Chaos, er ist großer Verfechter des Chaos und Hasser von Bürokratie. Sein Verständnis ist es, dass es keine Regeln braucht. Regeln entziehen Verantwortung der Mitarbeitenden. Und da hatte ich mich gefragt, wie viel davon steckt noch in eurer Kultur oder wie sehr habt ihr euch weiterentwickelt?
Ich glaube noch sehr, sehr viel. Also ich sage immer, wir sind das geordnete Chaos. Weil natürlich werden wir größer, gar keine Frage. Aber Bürokratie ist bis heute, ich würde schon fast sagen, verpönt, weil wir einfach wissen, es macht dich langsam. Wir haben zum Beispiel, es ist ganz lustig, einen sogenannten Bureaucracy-Button und fordern den Mitarbeiter auch wirklich auf, uns mitzuteilen, wenn wir in die Bürokratie übergehen. Und das nicht nur auf Mitarbeitersicht, sondern auch für den Kunden am Ende des Tages, für die Kundenprozesse, weil nichts ist schlimmer für einen Kunden. Ich glaube, du kennst es, wenn es bürokratisch wird, wenn es langsam wird, wenn es kompliziert wird. Und das wollen wir natürlich unserem Kunden nicht bieten, sondern nahtlose, einfache, simple Prozesse. Und so wollen wir es auch bei der Unternehmenskultur handhaben. Und Regeln sollen am Ende dazu dienen, eine Unternehmensstrategie zu erfüllen und die Unternehmensziele zu erreichen. Aber Regeln, um Regeln zu haben, ist eine Katastrophe. Und das versuchen wir auch wirklich. Das ist so eine innere DNA, mit der ich auch ganz oft mit dem Alex Sixt spreche, weil manchmal tendierst du ja dazu, gerne Regeln zu machen, dann versuchst du es 100% wasserdicht zu machen. Und das ist dann ein Problem, weil dann hast du 20 Regeln und am Ende bist du so kompliziert und denkst auch nicht mehr, weil du nur noch in diesen Regeln agierst. Von dem her, ich glaube, da steckt noch ganz, ganz viel drin, merkst du auch, wenn ich jetzt gerade spreche. Aber am Ende geordnetes Chaos, ist meine Worte.
Hast du nur, um ein bisschen konkreter zu werden, gibt es irgendwie so ein Beispiel, wo du oder in den letzten Jahren, wo ihr so die Bürokratie nochmal erkannt habt und dann gesagt habt, wir müssen da jetzt was ändern? Fällt dir da so spontan ein Projekt oder ein Bereich ein?
Es sind kleine Sachen, ne? Also starte bei einer Travel Policy. Die kannst du aufbauschen, die kannst du super kompliziert machen oder du versuchst sie sehr, sehr einfach und schlank zu machen. Geh weiter zu Refer a Friend. Wir hatten früher wann bekommst du einen Bonus, dass du einen Mitarbeiter geworben hast? Und wir hatten früher ein super komplexes Regelwerk. Da waren ausgenommen der Manager, wenn der einen Mitarbeiter geworben hat oder wenn du ab einem gewissen Grade warst oder wenn du als HRler was geworben hast und so weiter. Und ich glaube, das waren 5 Seiten. Jetzt haben wir das runtergedampft und haben gesagt, okay, eigentlich, wenn du jemand wirbst, und es ist ganz egal, der muss auch keine 6 Monate da gewesen sein, weil es ist ja eine Unternehmensentscheidung, dass du diesen Mitarbeiter einstellst. Dann bekommst du sofort deinen Bonus, unabhängig, ob du jetzt im HR arbeitest oder irgendwo anders und unabhängig, welcher Job das ist, sondern du bekommst einfach deinen Bonus. Das heißt, wir haben diese komplette Regel stark simplifiziert.
Und die Studien geben euch sogar recht. Wir hatten Matthias Sutter, einen Ökonomen hier drin, der sehr viel Forschung betreibt, dass Mitarbeiterempfehlungen das Beste eigentlich ist für ein Unternehmen, weil die Mitarbeitenden länger im Unternehmen bleiben. Sowohl der beworben hat, als auch der angeworben worden ist. Also von daher nur Bestätigung dafür, dass ihr es dann einfacher gemacht habt. Aber apropos Veränderung. Ihr habt 2023 die Kultur auf links gedreht, beziehungsweise ihr habt die Kultur überarbeitet. Was ich lesen konnte, so 2-3 Jahre Arbeit waren das, Prozess. Was war der Moment oder der Punkt, wo du gesagt hast, wir müssen jetzt hier etwas verändern oder wir wollen etwas verändern? Was war der Punkt oder der Moment?
Es gab nicht den einen Punkt oder den einen Moment, aber wir haben gemerkt, dass wir mit dem Niedergeschriebenen, was wir zu diesem Zeitpunkt hatten, dass das nicht ganz stimmig ist und dass es nicht, vielleicht auch nicht zu 100% gelebt wird, dass es immer wieder Rückfragen gab. Und dann in diversen Gesprächen sind wir immer mehr auf den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht sollten wir uns dieses Thema wirklich nochmal anschauen. Und ja, war ein langer Prozess, ein super interessanter Prozess. Und dann sind wir das angegangen.
Was ist dabei rausgekommen?
Sixt. Ich glaube, so wie wir wirklich ticken, wir sind stolz darauf, so wie wir sind. Und wir haben, was ist rausgekommen? Wir nennen es The Big Sixt, unsere sechs Key-Werte, die wir haben und die wirklich für das stehen, was wir sind.
Für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe sie mir mal aufgeschrieben. Wir haben Kundenzufriedenheit steht über allem. Team Orange liebt es zu gewinnen. Ergebnisse zeigen, liebt, was ihr tut und ihr liebt Herausforderungen. Das sind The Big Six.
Kurz zusammengefasst, ja, genau. Mhm. Also es steckt wahnsinnig viel dahinter. Es gibt ja auch immer noch so ein Kleingedrucktes, wo wir auch nochmal einiges erklären. Und du darfst mir glauben, wir haben hinter jedem Wert stecken sehr, sehr, sehr viele Gedankengänge. Und jedes einzelne Wort, das wir niedergeschrieben haben, haben wir uns überlegt. Und da steckt auch eine Bedeutung dahinter. We value customer excitement above all else. Das ist zum Beispiel der erste Wert. Wenn du dann ins Kleingedruckte gehst, steht dann zum Beispiel noch Beauty and Simplicity dahinter. Was bedeutet, hey, der Kunde steht für uns im Mittelpunkt. Wir wollen dem Kunden Beauty and Simplicity einfache, wunderbare Lösungen bieten. Was heißt das denn für uns? Das heißt für uns, wir als Mitarbeiter müssen in der Lage sein, uns in die Lage des Kundens zu versetzen. Aber das dann auch wieder für das Unternehmen zu übersetzen am Ende des Tages. Weil wenn wir nur Kundenwünsche erfüllen, wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Das heißt, das einfach wieder zurück in die Unternehmensstrategie und für uns zu übersetzen, was heißt das denn? Und simple Lösungen zu kreieren, ist mitunter eines der schwersten Dinge, die es gibt. Weil da sind wir wieder bei den Regeln. Wie machst du es denn gut und einfach, so dass es am Ende des Tages simple ist, ne? Und nicht in den Bürokratiewahnsinn übergeht. Ja. Also wieder da auch die Brücke zurück.
Mm. Sie haben in einem Interview gesagt, es ist wichtig, einzigartig zu sein, was es nicht in anderen Unternehmen gibt. Was macht Sixt einzigartig, was es vielleicht nicht in anderen Unternehmen in der Kultur gibt?
Es gibt viele Attribute, die wir bei Sixt haben, auch in anderen Kulturen. Ich glaube, für uns einzigartig ist diese Summe dieser sechs Werte. Mhm. Das Zusammenspiel, um wirklich zu wissen, wer wir sind und unsere Identität. Und die ist einzigartig, weil ich glaube, so wie wir in Summe sind, wirst du kein anderes Unternehmen finden, sondern immer nur Teile, dann mit anderen Teilen wieder kombiniert. Das heißt, die Summe dieser Werte macht uns einzigartig und stolz auf unsere Identität zu sein.
Das eine ist ja, die Unternehmenskultur zu verändern und auf Zettel zu schreiben, die großen sechs Werte. Das andere ist es natürlich auch zu leben und auch wirklich im Alltag zu erleben. Welche Maßnahmen oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen bei euch? Wie sind diese Werte, wie werden die gelebt im Alltag?
Also ich glaube, wir haben das gemacht, was viele Unternehmen auch machen. Als wir das Ganze dann mal niedergeschrieben haben, haben wir angefangen, es an die Wände zu publizieren. Du siehst mein Büro, du siehst draußen eine große Tafel mit dem Mission Statement. Wir haben Videos gedreht, wir haben es in Onboarding-Materialien inkludiert, wir haben es auf der Webseite niedergeschrieben. Ich glaube aber, der Erfolg am Ende des Tages ist, wenn du auch beginnst, Kultur oder Werte in deine Personalprozesse oder auch insgesamten Prozesse einzubetten. Was wir gemacht haben, ist angefangen wirklich beim Recruiting, dass wir unseren kompletten Recruiting-Prozess auf unsere Werte abgestimmt haben. Und wenn du bei uns ins Interview zum Beispiel gehst, geht es natürlich auch um Fachwissen, aber es geht auch ganz, ganz stark um dich als Person. Wer bist du denn? Und passt du zu uns oder passen wir zu dir? Also es ist ja immer ein beidseitig, ne? Um das einfach herauszufinden, das war so Teil 1 und Teil 2, du siehst es in unserem Evaluierungsprozess, also wenn wir über deine Performance sprechen, dann sprechen wir nicht nur über deine Ergebnisse, sondern auch über dich als Mensch, über dein Verhalten, über die Ankerpunkte, um einfach zu gucken, handelst du denn im Sinne unserer Unternehmenswerte? Das waren die Key Facts, wie wir eigentlich gestartet haben, die Kultur zu implementieren. Wir haben noch einmal im Jahr unsere Big Six Weeks, wo wir einfach nochmal intensiv auf jeden Wert eingehen. Challenges machen, etc., um da auch die Mitarbeiter immer wieder abzuholen, ins Boot zu holen. Sind wir am Ende? Nein. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Ongoing-Projekt, wo du nie loslassen darfst, weil einmal implementiert hast, nicht gelebt. Und das ist wirklich so ein Dauerprojekt, was uns tagtäglich immer wieder begleitet.
Dann lass uns aber mal kurz bei den Gesprächen bleiben. Was sollte ich denn als Bewerber, als Bewerberin denn mitbringen? Wann passe ich zu Sixt und vielleicht auch, wann passe ich nicht zu Sixt?
Es sind so ein paar Sachen, aber um ein, zwei Beispiele zu nennen. Der Hunger zu gewinnen, ne? Diese Passion, dieses Feuer zu haben, einfach Lust darauf zu haben, erfolgreich zu sein. Das ist bestimmt ein Attribut, das zu uns passt. Das andere ist, auf die Unternehmensziele gemeinsam hinzuarbeiten. Also wenn du nur für deine eigenen Schulterklappen gerne arbeitest oder für deine eigenen Ziele, ist ein bisschen schwieriger bei uns. Wichtig ist es, dass wir zusammen auf die Unternehmensziele hier im Unternehmen arbeiten, zusammen hinarbeiten.
Habt ihr da aus HR-Sicht auch gewisse Maßnahmen oder Bewertungskriterien, dass eben diese Team-Performance im Vordergrund steht? Also ich war bei einigen Arbeitgebern, die haben ausschließlich Team-Boni sozusagen und wollen keinen individuellen Boni geben. Gibt es bei euch irgendwie so, wo ihr sagt, es geht viel mehr um diese Zusammenarbeit? Gibt es da so Beispiele, wie ihr das aus HR-Sicht versucht mitzusteuern?
Wir versuchen es also primär in der Evaluierung, wie gerade gesagt, wo es durchaus 3, 4 Punkte gibt, wo es um diese Teamzusammenarbeit, den Teamzusammenhalt geht. Das ist Punkt 1. Punkt 2, wenn du jetzt in die Bonifizierung reingehst, haben wir uns dafür entschieden, primär jetzt im Headquarter. Es gibt immer wieder auch, klar, also je nachdem, in welchen Bereich du gehst, sieht es ein bisschen anders aus. Aber im Headquarter bonifizieren wir entweder gar nicht, weil wir einfach sagen, hey, der Mensch ist intrinsisch motiviert, oder aber aufs Unternehmensergebnis in dem Moment, was ja im Endeffekt wie ein Teambonus, weil nochmal, du sollst auf das Unternehmensergebnis arbeiten wir zusammen hin. Da sollten auch alle das gleiche Interesse haben, weil wir auch festgestellt haben, diese typischen individuellen Ziele sind A, schwierig zu setzen und B, hast du dann eine durchschnittliche Zielerreichung von 100% und das haben wir für uns ausgeschlossen.
Ja.
Und was wir auch machen, wir haben zum Beispiel ein Celebration Budget, bedeutet, dass wir Erfolge gemeinsam feiern. Und insbesondere auch draußen auf der Fläche in den Filialen, ne, da zählen ja manchmal auch wirklich die kleinen alltäglichen Dinge. Und da hat zum Beispiel jede Filialleitung oder jeder Filialleiter hat so ein Budget, ein monatliches Budget, wo du dann kleine Erfolge, wenn Dinge erreicht worden sind, wenn ein Umsatzziel erreicht worden ist, etc., wo sie dann gemeinsam mit ihren Mitarbeitern feiern können.
Ich weiß jetzt nicht, wie es den Zuhörer und Zuhörerinnen geht. Ich finde so, wenn man eure Werte sich anschaut und wenn ich auch auf eurer Homepage war, wie ihr kommuniziert, also eure Sprache, finde ich, ist das schon so ein bisschen wie so ein Höchstleistungssport, ne? Also bei euch, so war mein Eindruck, es geht so um Gewinnen und Verlieren. Du hast es ja auch eben so diese Passion, ne? Herausforderungen anzugehen. Ich habe so das Gefühl, ihr seid so auf der Überholspur sehr wettbewerbsorientiert. Ich meine, ihr seid auch in einer Branche, wo eben der Wettbewerb sehr viel Druck ausübt, glaube ich. Stimmt meine Wahrnehmung? Also wie sehr seid ihr diese Performance-Orientierung? Wie sehr ist die bei euch präsent?
Sehr präsent. Das ist zum Beispiel auch, was ich hatte vorher gesagt, wichtig zu der Identität zu stehen. Und eine Identität ist, dass wir ganz klar sagen, wir sind eine Performance-Kultur. Mhm. Wenn du da Lust drauf hast, dann bist du bei uns richtig. Wichtig aber, du hast gerade angesprochen, verlieren. Ich glaube, verlieren gehört dazu. Oder Niederlagen, weil du kannst nur gewinnen, wenn du auch mal wieder verlierst. Mhm. Und wichtig ist aber, dass du aufstehst. Und dass dann nicht sagst, okay, ich armer Tropf, ich habe jetzt verloren, sondern einfach sagst, hey, ja, war eine Niederlage, was habe ich denn daraus gelernt und was nehme ich denn mit? Was mache ich denn das nächste Mal besser? Mhm. Und so würde ich unsere Kultur beschreiben, weil du kannst nicht nur und ausschließlich gewinnen, aber du brauchst diesen Ehrgeiz, dieses Feuer in dir, gewinnen zu wollen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Wenn man es auf lange Sicht aber betrachtet, weil die Gefahr ist natürlich bei so einem Höchstleistungssport, dass man irgendwann quasi nicht mehr diese Leistung bringen kann. Also wie schafft ihr es, dass man eben vielleicht nicht über Grenzen geht, sondern dass wirklich auch der Mitarbeitende langfristig noch sein Bestes geben kann und auch motiviert bleibt? Wie garantiert ihr das oder welche Rahmenbedingungen schafft ihr es eben, dass wir nicht ihn nach paar Monaten schon wieder verlieren, den Mitarbeiter?
Sehr, sehr gute Frage. Fokussierung und Priorisierung sind zwei sehr, sehr wichtige Punkte. Also wenn dein Tisch natürlich komplett voll ist und du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann kommst du ja sofort in eine Überforderung. Wenn aber deine Ziele herausfordernd sind, aber trotzdem noch realistisch und du eine Führungskraft hast, und dafür haben wir auch zum Beispiel, schauen wir, dass wir in einem kontinuierlichen Dialog sind zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Ich kann gleich den Prozess gerne beschreiben. Wo es immer wieder Gespräche gibt, dass die Fokussierung und die Priorisierung entsprechend gesetzt sind, denke ich, hast du eine sehr, sehr gute präventive Maßnahme, dass es eben nicht zu einer Überforderung kommt. Und natürlich, wir haben Sachen wie Mental Health Week, wo wir Menschen das anbieten. Du hast vorhin das Radl gesagt. Wir schauen auch, dass wir immer wieder Active at Six nennen wir das, ne, wo wir dann sagen, hey, Laufgruppen zusammen, Fahrradgruppen zusammen etc., solche Themen. Wir haben ein Fitnessstudio, wir bieten Yoga an. Also da gibt es ganz, ganz viele ausgleichende Maßnahmen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wirklich der Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, den wir auch fördern.
Dann nehmen wir uns da mal gerne rein. Du hast ja gesagt, den kannst du gerne im Detail mal beschreiben. Wie sieht so ein Dialog aus? Weil ich erinnere mich jetzt nur, ich habe die Zahlen jetzt nicht aktuell, aber in vielen Keynotes bringe ich mal die Daten. Ich glaube, in Deutschland sind 49% der Unternehmen geben einmal im Jahr Feedback quasi. Mhm. Ne? Und ich glaube, nur 6% irgendwie monatlich. Also eine sehr geringe Zahl. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie sieht bei euch so der Dialog zwischen Mitarbeiter und Führungskraft aus?
Wir starten im Jahresanfang, ich glaube, ganz normal mit der Zielsetzung, dass wir im Endeffekt wirklich Führungskraft und Mitarbeiter setzen, die Ziele für das Jahr, die in die Performance-Bewertung einfließen, nicht in die Bonifizierung, um einfach zu schauen, hey, was wollen wir abgeleitet aus der Unternehmensstrategie, ganz, ganz wichtig, was sind denn deine Ziele, um die Unternehmensstrategie und die Unternehmensziele am Ende des Tages zu erreichen. Dann gehen wir hin und es gibt am Ende pro Quartal verpflichtend ein Gespräch zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, wo es einfach darum geht, hey, A, wie geht's dir denn gerade? B, wie schaut's denn aus? Brauchst du noch Hilfe, um die Ziele zu erreichen? Müssen wir was umpriorisieren? Müssen wir einen Fokus anders setzen? Hat sich vielleicht auch was in den Unternehmenszielen getan aufgrund irgendwelcher externen Faktoren etc.? Dann würden wir öfters sprechen, wenn das der Fall wäre. Aber jetzt, wenn alles normal ist, und am Jahresende gibt es dann sozusagen dann nochmal, hey, den Rückblick so, wie sah das aus? Und natürlich sind Mitarbeiter und Führungskräfte, das ist jetzt der formale Prozess, insbesondere auf der Fläche, sagen wir zu den Führungskräften, eigentlich bist du täglich bitte mit deinem Mitarbeiter in Dialog, da sieht es nochmal anders aus. Also wir haben natürlich auch verschiedene Sparten, dass die Führung auch ein bisschen anders gelagert. Einmal im Quartal hier in der Hauptverwaltung, eigentlich fast auf täglicher Basis draußen auf der Fläche, wo wir die Führungskräfte anhalten, mit dem Mitarbeiter zu sprechen, zu coachen auch in dem Moment, weil wir einfach überzeugt sind, dass das wahnsinnig wichtig ist. Was wir zusätzlich noch haben, ist eine Echtzeitbefragung der Mitarbeiter. Die machen wir mittlerweile, also seit kurzem, wöchentlich. Der Mitarbeiter bekommt wöchentlich 2 bis 3 Fragen, unter anderem, wie geht's dir, etc. Also sind, ich glaube, in Summe 60 Fragen, die immer von der KI sozusagen ausgewählt werden. Und der Mitarbeiter bekommt pro Woche 2 bis 3 Fragen. Und wir bekommen das Feedback in Echtzeit zurück. Und somit sehen wir natürlich auch sofort, hey, brennt es irgendwo? Passiert da irgendwo was? Müssen wir da mal vielleicht tiefer reingehen? Muss die Führungskraft tiefer reingehen? Und die Führungskraft, das ist super schön in dem Tool, kann auch wirklich interaktiv mit dem Mitarbeiter dann auch wieder Fragen zurückstellen. Hey, was ist los? Alles anonym, by the way.
Aber schon nach Abteilungen dann?
Nach Abteilungen, genau. Okay. Also die Führungskraft bekommt ihr Feedback, sieht, was da ist. Anonym, das heißt, das Feedback passiert erst ab mindestens 3 Mitarbeitern, mindestens 3 Teilnahmen, sonst gibt's kein Feedback. Aber somit haben wir natürlich auch immer wieder so, wir sehen den Puls, was gerade los ist. Das hilft natürlich auch zum Thema Höchstleistungssport.
Ne? Und wie ist also die Resonanz von den Mitarbeitern, was die Teilnahmequoten angeht? Seid ihr happy oder könnte es besser sein?
Momentan sind wir super happy, sind bei über 70%, was sehr, sehr cool ist. Wir haben aber auch erst vor einem Monat gestartet. Das müssen wir auch fairerweise dazugeben. Das heißt, die Euphorie ist natürlich noch sehr, sehr groß. Was jetzt aber auch an uns und an den Führungskräften liegt, was machen wir mit dem Feedback? Ne? Wie gehen wir damit um? Weil ich glaube, wenn die Mitarbeiter sehen, dass sie einen Benefit daraus haben, dann werden die auch weiter teilnehmen und es ist 1 Minute pro Woche.
Gab es denn da schon so ein Ereignis jetzt in dem einen Monat? Weiß ich jetzt nicht, ob man das sofort schon schildern kann, aber gab es irgendwo schon, wo eine Führungskraft aus diesen Antworten dann irgendwas mitnehmen konnte? Also wo eine Führungskraft zu dir gesagt hat, Friederike, super, dass wir es jetzt eingeführt haben, ich habe irgendwie XY jetzt erkannt oder so. Gab es das zufällig schon in dem einen Monat?
Jetzt noch nicht so explizit, aber ich hatte sehr, sehr viel Feedback von Führungskräften, die einfach sagen, hey, es ist so super, dass ich auch direkt mit meinem Mitarbeiter anonym kommunizieren kann, dass ich ihm sagen kann, hey, danke für den Impuls und eine Rückfrage auch direkt stellen kann. Ne? Also in der Vergangenheit saßen wir erstmal dran und haben 2 Monate gebraucht, um die Kommentare auszuwerten, um dann überhaupt in eine Aktion zu kommen. Jetzt kann die Führungskraft direkt mit den Mitarbeitern in Interaktion treten und das habe ich als sehr, sehr positives Feedback von den Führungskräften bekommen. Bis alle Fragen mal gestellt sind, gehen 3 Monate ins Land. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 Monate, bis wir mal so einen vollen Cycle haben, dass wir auch das Feedback bekommen. Aber einfach dieses Echtzeit zu sehen und natürlich auch für mich, ich sehe ja alle Daten in dem Moment, zu sehen, hey, wo brennt's denn? Wo haben wir vielleicht ein Thema? Wo müssen wir vielleicht mal reinschauen, auch seitens People und Culture?
Ich finde es mega, weil ich habe es jetzt ja gar nicht gefunden im Internet. Deswegen, gut, wenn ihr es erst vor einem Monat veröffentlicht habt, finde es mega spannend, das Tool, weil natürlich auf der einen Seite tagesaktuell, wie du sagst, oder wochenaktuell, du merkst sofort, wenn irgendwas ist. Aber was ich auch wichtig finde, dass die Mitarbeitenden die Chance haben, der Führungskraft Feedback zu geben. Weil das erlebe ich bei vielen Unternehmen, dass die Führungskraft nur Feedback bekommt von der Führungskraft. Aber die erlebt ja die Führungskraft gar nicht im Alltag. Also die kann ja gar nicht jetzt groß sagen, wie du die Mitarbeitenden führst. Da braucht es ja, ist ja nicht nur eine Einbahnstraße von oben nach unten, sondern Führungskraft braucht ja auch Feedback. Also, oder spielt in die Karten dann?
Spielt absolut in die Karten, ist auch ein sehr gutes Stichwort. Nehmen wir, by the way, auch für unsere Bewertung bei den Führungskräften wieder um. Schauen wir uns genau diesen Score unter anderem auch an und fließt in die Verhaltensbewertung mit rein.
Da sieht man die Performance-Orientierung bei euch, also was ne, KPIs so angeht.
Und Mitarbeiterzufriedenheit ist ein sehr, sehr wichtiger KPI. Mm.
Was erwartest du denn von einer Führungskraft? Wir haben jetzt sehr viel über die Führungskräfte ja schon gesprochen. Was macht für dich eine gute Führungskraft bei Sixt aus?
Super gute, spannende Frage. Und ich glaube auch, können wir ewig drüber sprechen. Sehr, sehr wichtig ist, Feedback zu geben. Wir hatten es ja gerade, also wirklich in der Lage zu sein, stetig transparentes und auch ehrliches, konstruktives Feedback zu geben. Dazu gehört zu loben, Erfolge zu feiern. Ich glaube, ganz, ganz wichtig. Aber auch zu sagen, wenn was nicht gut gelaufen ist und es auch ehrlich zu kommunizieren. Das tut ja auch manchmal weh. Im Umkehrschluss aber auch in der Lage zu sein, Feedback zu nehmen und daraus auch wiederum die Schlüsse oder die ja Dinge vielleicht auch mal zu ändern oder sich selber zu hinterfragen, was ja auch manchmal weh tut. Nein sagen zu können, ist manchmal richtig, richtig hart, zu Mitarbeitern Nein sagen zu können. Aber auch das, und das habe ich gelernt, Mitarbeiter schätzen das, weil es ist oft transparent, das ist ehrlich und der Mitarbeiter weiß am Ende, woran er ist, wenn man in der Lage ist, Nein zu sagen. Ich glaube, das ist eine kurze Antwort, aber es gehört mitunter ja zu den wichtigsten Dingen, eine gewisse Empathie zu haben, zu sehen, aber auch in der Lage zu sein, fokussieren und priorisieren zu können, gehört dazu, die Ziele richtig setzen zu können und am Ende immer auch eine offene Tür zu haben und in der Lage zu sein, je nach Situation oder auch nach Mitarbeitertyp führen zu können, weil nicht jeder ist gleich und jeder Mitarbeiter braucht auch etwas anderes von der Führungskraft.
Und um die Führungskräfte zu unterstützen, ihr habt so ein 12-monatiges Führungsprogramm für die erstmaligen Führungskräfte, also die zum ersten Mal Führungskraft werden. Worauf wird da vielleicht der Fokus gelegt oder was ist auch dir persönlich wichtig in diesem 12-monatigen Programm, wo du sagst, das ist mein persönliches Steckenpferd irgendwie. Gibt es da sowas in diesem Programm?
Ist die Kultur. Also ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir haben auch Leadership Principles, aber auch unsere Werte. Das Nein sagen gehört zum Beispiel dazu. Wie gesagt, muss man, glaube ich, auch lernen als junge Führungskraft.
Wann hast du das letzte Mal Nein gesagt?
Ich glaube, ich sage tagtäglich Nein. Wann habe ich das letzte Mal Nein gesagt? Sehr simpel. Ich hatte eine Anfrage für eine Konferenz von der Mitarbeiterin, ich glaube sogar heute, wo ich gesagt habe, nein.
Wo man einfach ehrlich sein muss.
Genau, dann, ne? In dem Moment investieren wir das Geld nicht. Ich kann verstehen, dass es super toll ist, eine Reise zu machen, 2 Tage rauszugehen, aber ich habe den Benefit am Ende des Tages nicht gesehen. Zurück zu deiner Frage. Also warum machen wir das Ganze? Weil ich glaube, wenn du intern entwickelt wirst und auf einmal vom Teammitglied zur Führungskraft wirst, ist das ein riesen, riesen Schritt in einer Karriere. Und da darf ein bisschen Hilfe, ist da, glaube ich, angebracht. Was machen wir? Wir machen unsere Kultur, unsere Leadership Principles. Was heißt es, in diesem Environment als Führungskraft zu agieren? Was heißt es auch, performance-orientiert oder performance-orientiert zu führen? Mhm. Da helfen wir den Mitarbeitern und dann natürlich auch das ganz normale Alltägliche, was du in jedem anderen Führungskräfteprogramm findest, ist natürlich auch dort mit involviert oder inkludiert.
Du hast es gerade angesprochen, die interne Weiterentwicklung, die liegt dir besonders am Herzen. Also, dass Mitarbeitende sich stetig bei Sixt weiterentwickeln und du eher bei den Führungskräften lieber interne Mitarbeitende, ich glaube, so darf man das sagen, bevorzugst vielleicht, als jetzt vielleicht von extern. Wieso ist dir das so wichtig, dass du so diese interne Weiterentwicklung so sehr förderst?
Wir sehen immer wieder, und das, glaube ich, siehst du auch in Statistiken, und wir sehen es in unserer Quote, wenn jemand 2 bis 3 Jahre denselben Job macht und keine Veränderung spürt, dann verlässt er uns irgendwann. Das heißt, wir verlieren Worst-Case-Mitarbeiter. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn du jetzt bei uns mal in die Filialen gehst, was ja unser Brot- und Buttergeschäft am Ende des Tages ist, und einen Filialleiter extern einstellst, dann ist das ganz schön hart und schwer für den, insbesondere wenn er nicht unbedingt Car-Rental-Erfahrung mitbringt. Was bedeutet, dass wir für uns entschieden haben, den Mitarbeitern einen Karriereweg zu bieten und intern unsere Mitarbeiter zu fördern und zu fordern. Am besten wirklich angefangen beim Management-Trainee, der das Geschäft von der Pike auf lernt, weil dann hat er schon mal einen ganz großen Vorteil. Er weiß, wie das Business ist und wie das Business funktioniert. Dann darf er noch Führung lernen, hat aber schon mal, wie gesagt, den Grundbaustein. Das heißt, einfach Mitarbeiter, die Sixt kennen, die die Kultur kennen, die uns kennen, die das Business kennen. Das ist mein absolutes Ziel, eben diese Menschen weiter auszubilden, zu fördern und an das Unternehmen zu binden. Mhm.
Dafür bewertet ihr auch eure Mitarbeitenden in drei Kategorien oder ihr habt sogar noch mehr. Ich konnte jetzt drei finden. Top-Talente, Thrive und auch Accelerator. Was muss ich denn jetzt als Mitarbeiter mitbringen, um in die höchste Stufe aufgenommen zu werden?
Genau, also wir haben Keep Growing, Thrive, Accelerate. Develop ist die vierte Kategorie. Thrive ist sozusagen erstmal die höchste Kategorie. Dafür musst du A, deine gesetzten Ziele erreichen, deine KPIs erreichen. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass du anhand unseres Wertekompass agierst, dich verhältst. Das ist die zweite Seite. Die Bewertung erfolgt immer von deinem Vorgesetzten, aber auch von ausgewählten Stakeholdern. Die nehmen wir mit rein, damit es nicht nur eine sozusagen einseitige Bewertung ist, sondern dass auch das Umfeld, wie du mit deinen Stakeholdern agierst etc., dass ja sozusagen der Führungskraft Input geben für ihre finale Bewertung. Wenn du die zwei Sachen per Excellence übererfüllt hast, dann bist du Thrive. Und wenn du dann aber auch noch Potenzial, wenn man einfach merkt, hey, da gibt's noch ein bisschen was, da schlummert noch was, da geht mehr, dann bist du ein Accelerator.
Ich sehe ganz viele positive Seiten daran, wenn man die Menschen in Anführungsstrichen bewertet und auch weiterentwickelt. Ich meine, das macht ja auch ganz viel Motivation, dass man sagt, man will in die nächste Stufe kommen oder. Ich sehe natürlich auch ein, zwei kritische Seiten daran. Siehst du die auch? Und wie schafft ihr es, diese Gefahren eventuell oder diese Risiken im Griff zu behalten? Weil es kann natürlich auch schnell in eine andere Richtung gehen, wenn da zu viel Druck, zu viel dieses Ellbogen, weil ich will jetzt in diese Stufe, in die nächste Stufe. Bekommst du das so ein bisschen mit? Und wie schafft ihr es so als Unternehmen, das so in Grenzen zu halten, damit es eben nicht eskaliert?
Wir hatten es ja vorher schon, ne? Also performanceorientierte Kultur, das ist schon etwas, was uns auch liegt, was wir auch gerne mögen. Und natürlich hast du immer, also ich weiß gar nicht, ob du da zum Thema Ellenbogenmentalität, weil wenn ich etwas erreichen möchte, wenn ich gut sein möchte und im Sinne meine Ergebnisse erziele, im Sinne der Unternehmensstrategie, da sind wir wieder, nicht deine eigenen Ziele, sondern die Ziele für das Unternehmen, gemeinsam mit dem Team, manchmal auch alleine, je nachdem, wie die Ziele gesetzt sind und mich dann auch noch innerhalb dieses Wertekodex verhalte. Ich glaube, dann sind die Gefahren relativ gering, weil dann können es ja auch mehrere Accelerator sein. Also das ist ja dann in dem Moment nicht unbedingt ausschließlich limitiert. Mhm. Und ganz wichtig, was wir auch gemacht haben, deswegen ist Thrive die höchste Kategorie. Da brauchst du ja nicht kein Potenzial, sondern da bist du ja perfekt in dem, was du heute tust. Hatten wir ganz am Anfang, es war dann auch ein Learning, da hatten wir die Thrive-Kategorie nicht, sondern nur die Accelerator-Kategorie. Haben wir als Feedback bekommen, ja, aber was ist denn, ich habe hier einen Top-Performer, der ist genau, der macht einen perfekten Job, aber der ist halt genau da richtig, wo er ist. Mhm. Warum kann ich den jetzt nicht sozusagen auch als Top-Performer einkategorisieren? Und das war ein Learning für uns, warum wir gesagt haben, okay, deswegen entwickeln wir die Thrive-Kategorie und Accelerator bist du nur noch on top zusätzlich, aber du bist damit nicht besser oder nicht schlechter in dem Moment gestellt. Und ich glaube, damit haben wir ganz, ganz viel von dieser Ellenbogenmentalität oder auch von potenziellem Frust wieder rausgenommen.
Ich mag übrigens den Begriff Thrive sehr. Ich habe noch nicht so eine deutsche Übersetzung dafür gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr eine gefunden habt, aber so aufblühen finde ich jetzt nicht so toll. Aber ich mag diesen englischen Begriff sehr, weil der einfach dieses ja Aufblühen, Potenzial entfaltet. Ne? Da steckt so sehr viel Leidenschaft irgendwie drin in diesem Wort. Aber ihr habt auch noch keine deutsche.
Nee, wir sind auch mittlerweile so im Denglischen oder im Englischen drin, weil die Unternehmenssprache natürlich Englisch ist.
Nee. Wir nehmen Thrive.
Das wir nehmen ist auch, Thrive. Ist ein schöner Begriff, oder?
Genau. Was dir aber auch wichtig ist, du hast in einem Interview gesagt, um als Team erfolgreich zu sein, ist Neugierde und die Lust auf Veränderung unabdingbar.
Ja.
psychologisch betrachtet mögen natürlich viele Menschen die Routine. Also gerade wenn man sich's auch mal bequem gemacht hat. Also wie schafft ihr es, dass eben die Menschen neugierig bleiben? Gerade auch beim Thema KI natürlich jetzt, ne, dass die da neugierig sind, positiv sind, Lust drauf haben. Was ist so das Erfolgsgeheimnis hier bei Sixt?
Ich glaube, es ist wirklich wieder das Vorgelebte, die DNA. Also hier ist eigentlich permanent bei uns, gibt es was zu tun und gibt es eine Veränderung. Und ich glaube, wenn du die Routine magst, was ich gar nicht sage, dass das, ich glaube, das wird dann anstrengend für dich bei uns, weil immer wieder irgendwas von links auf rechts gedreht wird. Weil de facto, und so sehen wir das, weißt du, die Welt, die verändert sich so schnell. Die verändert sich tagtäglich. Deshalb müssen wir uns auch tagtäglich verändern. Und da gibt es manchmal Dinge, das tut richtig, richtig weh, weil Worst Case oder Best Case hast du mal was ganz Tolles implementiert oder eine ganz tolle Idee gehabt und auf einmal funktioniert die nicht mehr, weil die Welt da draußen sich ändert. Und da einfach diese Flexibilität zu haben, selber zu sagen, okay, dann ist die jetzt nicht mehr en vogue und ich muss was Neues machen, das gehört bei uns einfach dazu. Und ich glaube, es wird sehr, sehr anstrengend für einen, wenn du das bei uns nicht magst, weil es einfach, da gibt's kein Erfolgskonzept, so ticken wir einfach, so sind wir.
Man muss Lust haben auf Veränderungen,
genau,
auf Weiterentwicklung, ja, ne? Und es gibt ja die Menschen, die, ne, denen wird schnell langweilig.
Richtig. So, und
ne?
Die passen ganz gut zu uns, ja. Also weil immer wieder was los ist und wie gesagt, du musst aber auch den Mut haben, Dinge loszulassen. Hm. Tut manchmal weh.
Ja. Wir haben ja eben so ein bisschen über Recruiting gesprochen, worauf ihr so ein bisschen Wert legt. Auch jetzt über Retention, wie ihr es schafft, dass die Mitarbeitenden lange bei euch bleiben, indem ihr die immer intern weiterentwickelt. Du bist jetzt fast 12 Jahre bei Sixt. Was macht das Unternehmen bei dir richtig, dass du so lange hier bist?
Sehr, sehr gute Frage. Ich sage ja schon immer, ich habe orangenes Blut fast. Es ist, glaube ich, das, über das wir auch gesprochen haben, dass immer wieder was Neues ist, dass was Neues passiert, dass wir uns stetig weiterentwickeln und dass ich Teil daran haben darf, ne? Dass ich an dieser Weiterentwicklung, an diesem Erfolg teilhaben darf und Teil davon bin. Das hält mich hier jeden Tag, dass ich Dinge ausprobieren darf mit meinem Team gemeinsam. Und das macht mir Spaß.
Ihr möchtet aber auch nicht nur der klassische Autovermieter sein, sondern ihr wollt ein globaler, digitaler und integrierter Mobilitätsdienstleister via App sein. Mhm. Was bedeutet das jetzt für dich aus dem Bereich People and Culture? Du hast ja jetzt schon öfters ja betont, dass es immer um die Unternehmensziele geht, um die Unternehmensstrategie. Das ist ja eure Strategie. Wie trägst du jetzt aus dem Bereich People and Culture dazu bei, dass eben diese Strategie, diese Vision auch erreicht wird?
Also Expansion A in USA bedeutet natürlich, dass wir genügend Mitarbeiter an Bord haben, die richtigen Mitarbeiter an Bord haben, was natürlich ganz, ganz stark wieder in das ganze Thema Talent Acquisition in diesem Moment reinspielt. Das ganze Thema aber natürlich auch, wir haben sehr, sehr viele Tech-Mitarbeiter und das ist natürlich auch dort auch nochmal zu sehen, was brauchen die? Die brauchen nochmal eine ganz andere Kultur und ganz andere Themen, wie jetzt unsere Mitarbeiter in den Filialen etc. Das heißt, auch hier diese unterschiedlichen Mitarbeiteransprüche am Ende des Tages von unserer Seite, seitens People and Culture, denen auch wieder gerecht zu werden.
Aber vor wenigen Monaten habt ihr ja eure eigene People and Culture-Strategie vorgestellt. Was war da so der Fokus oder worauf legt ihr den Fokus jetzt in diesem Jahr beziehungsweise im nächsten Jahr?
Fokus für uns ist die interne Entwicklung. Also das ist ganz klar Ziel Nummer 1. Zum Thema Expansion, Recruiting, glaube ich, sehr gute Überleitung in dem Moment. Ich hatte es vorhin kurz gesagt, wenn du einen Branch Manager extern einstellst, tut er sich wahnsinnig schwer. Wenn du natürlich jetzt expandieren möchtest und dann diese ganzen Branch Manager extern einstellst, hast du ein Problem. Deswegen ist für uns, investieren wir in das ganze Thema Management Trainee Programm. Im Endeffekt unsere Führungsmannschaft für die Expansion wirklich from the scratch auszubilden, damit die uns insbesondere in Amerika am Ende des Tages mit uns die Expansion stemmen.
Aber ich sehe da auch eine große Herausforderung, ne? Wenn ihr jetzt knapp 9000 Mitarbeitende seid weltweit, ihr wollt expandieren, ihr braucht wahrscheinlich jetzt viele neue Tech-Talente wahrscheinlich auch, wenn ihr da Fokus drauf legt, das so in Balance halten. Auf der einen Seite ganz viele neu anboarden, die irgendwie eure Identität, eure Kultur kennenlernen müssen. Und auf der anderen Seite natürlich intern zu schauen, dass die natürlich auch nicht alle jetzt irgendwie abwandern, sondern natürlich auch weiterentwickelt werden. Ist eine Gratwanderung, ne? Diese Balance zu
halten. Ist eine absolute Gratwanderung und das ist wahnsinnig wichtig. Also auch, wir nennen es liebevoll Zigzag Career Path. damit wir anfangen, die Menschen von den Filialen in die Headquarter zu holen und wiederum vom Headquarter in die Filialen zu bringen, damit im Endeffekt beide Seiten beides lernen können. Ich glaube, das ganze Thema Tech, das ist nochmal für uns sehr separat. Die haben auch ihre eigenen Karrierewege in dem Moment, sondern hier haben wir ganz eigene Karrierewege. Das Onboarding funktioniert natürlich analog, was die Kultur angeht, zu allen anderen Mitarbeitern. Aber natürlich, es ist eine Herausforderung, aber daher auch die Zielsetzung zu sagen, hey, wir rekrutieren sehr, sehr viele Menschen im Management-Trainee-Programm, um die vom Tag 1 ihrer Ausbildung sozusagen mit unserer Kultur, mit unseren Prozessen vertraut zu machen und dann intern die Karriere zu fördern.
Wir haben eben im Off so ein bisschen über KI gesprochen, ist ja ein großes Thema, es verändert die Arbeitswelt, du hast es ja auch gesagt. Wie sehr spielt KI bei euch jetzt schon eine große Rolle und wie sehr nutzt ihr es intern? Jetzt nicht für die Kunden, da wahrscheinlich spielt KI schon seit längeren Jahren eine große Rolle, aber ihr jetzt aus HR-Sicht, wie nutzt ihr KI oder wo kommt KI zum Einsatz?
KI heute natürlich geht, glaube ich, nicht mehr ohne. Wir haben, wir nutzen Workday als HR-System zum Beispiel und dort ist ja KI, wird immer mehr integriert. Das heißt, es gibt einen Workday Assistant, der dem Mitarbeiter schon mal hilft, wie einzelne Prozesse funktionieren in Workday. Und am Ende nutzen wir KI wirklich, das ist auch unsere Philosophie, dass es KI uns hilft, Mehrwert oder free up time for more valuable tasks, also dass wir wirklich mehr Zeit für mehr wertschöpfende Tätigkeiten für die Mitarbeiter generieren. Weil ganz ehrlich, du kannst so viel einfach für die Mitarbeiter noch tun, sinnstiftend, und wenn da der eine oder andere Telefonanruf vielleicht durch einen Agenten beantwortet wird, ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
Siehst du also die Chance darin, dass gerade HR-Mitarbeitende, Businesspartner dann mehr Zeit haben für die Führungskräfte, um wirklich Gespräche zu führen, eins zu eins das Feedback aufzunehmen? Siehst du da eine Chance?
Absolut, absolut.
Und welche Tätigkeiten werden durch KI dann quasi ersetzt? Welche operativen siehst du da? Also welche wiederkehrenden, wo du sagst, das könnte wahrscheinlich in ein paar Monaten dann die KI machen? Also klar, Anfragen beantworten, das hatten wir gerade.
Du hast Anfragen beantworten, die KI wird dich unterstützen können. Auch, das ist mehr Automatisierung, aber wirklich Schreiben 100% eigenständig zu ersetzen. Die KI wird dich irgendwann unterstützen zu dem ganzen Thema Karriereplanung. Welche Skills passen denn auf welchen Job? Und was könnte denn für diesen Mitarbeiter der nächste Karriereschritt sein? Ne? Also dazu müssen alle Daten vorhanden sein am Ende des Tages, aber das wird kommen, 100%ig. Im Recruiting wirst du es einsetzen können, insbesondere draußen auf der Fläche im High-Volume-Recruiting, so wie wir das nennen, wird KI definitiv unterstützend wirken. Also ich glaube, fast in jedem Bereich wird die KI über kurz oder lang Einfluss nehmen und einfach uns helfen, schneller zu sein, besser zu sein, transparenter Echtzeitdaten zu haben. Und da auch, sage ich jetzt mal, in der Entscheidungsfindung wird auch eine KI unterstützend wirken.
Gibt es so eine persönliche Tätigkeit bei dir schon, wo du sagst, ohne KI mache ich das gar nicht mehr?
Ja, bestimmt. Also das ganze Thema, also ganz banal, aber ich finde, KI hilft dir einfach schon ganz oft, indem du Antworten professionell oder besser schreibst, E-Mails beantwortest etc., aber auch einfach dir Summaries gibt, ne? Also durch längere Texte, dir am Ende des Tages eine Zusammenfassung gibt, wo du früher halt gesucht hast oder auch in Verträgen manchmal zu schauen, was ist denn wo drin.
Wo würdest du denn KI niemals einsetzen?
Auch das, die Frage habe ich mir wirklich gestellt und ich glaube, das Horrorszenario für mich ist, wenn der KI-Recruiter den KI-Bewerber am Ende des Tages interviewt. Das heißt, weil Worst Case hast du ja dann wirklich KI interviewt KI. Das heißt, ich denke, immer im Recruiting muss es irgendwann nochmal ein physisches Gespräch geben zwischen Recruiter und Bewerber. Absolut legitim, dass du im Vorfeld die KI eingesetzt hast etc., aber ich glaube, dieser Prozess geht niemals komplett an die KI, weil du sonst Worst Case KI zu KI hast.
Und ein Mensch soll immer noch bewerten können, passt es oder passt es nicht?
Naja, ich muss ja zumindest den Mensch am Ende des Tages irgendwie bewerten können und das Risiko ausschließen, dass ich die KI bewerte am Ende des Tages. Ich finde es absolut sinnig und dass heutzutage auch der Bewerber die KI zu Rate zieht, weil ohne das geht es irgendwann nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja immer noch den Menschen, den ich am Ende des Tages bewerte. Und das muss ich zumindest sicherstellen.
Wir sprechen uns in 10 Jahren. Ich hoffe, dass es dann noch so ist.
Da gebe ich dir recht. Vielleicht ist dann aber wirklich nur noch KI zu KI. Aber dann sind wir so oder so wo ganz anders. Das kann passieren.
Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich hier zum Abschluss gleich, aber vorher würde ich dich unsere abschließende Frage stellen und dann kommen wir zur Überraschung. Denn das Motto der Detox Rebels ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern einfach nur etwas anders machen. Wenn du jetzt die Nummer von allen Mitarbeitenden, von allen HR-Chefs in ganz Deutschland, Chefinnen hättest in deinem Handy quasi, du könntest eine Nachricht an alle Mitarbeitende, an alle Führungskräfte schicken. Gibt es da so eine Sache, die du dir wünschen würdest, was wir halt zukünftig anders machen? Gibt es da so einen intrinsischen Wunsch, einen, was du noch gerne rauskommunizieren möchtest?
Konzentriert euch auf das Wesentliche, die Unternehmensziele zu erreichen mit allen Tools und Möglichkeiten, die ihr habt. Denn nur mit erfolgreichen Unternehmen sichern wir langfristig auch die Arbeitsplätze.
Hast du das Gefühl, dass wir uns zu wenig manchmal auf diese Unternehmensziele wieder
aber
fokussieren?
Hallo. Ich glaube, wir fokussieren uns ganz, ganz viel auf uns selbst, auf unsere eigenen Ziele, auf ganz viele Nebenschaukriegsplätze. Da sind wir wieder bei der Bürokratie. Mhm. Ich glaube, das spielt und das ist auch anstrengend, das immer wieder zu versuchen auszublenden. Aber ich glaube, das hindert uns an ganz, ganz vielen Stellen.
Da sind wir wieder bei eurem Button, wo man dann draufdrücken könnte, wenn es zu viel Bürokratie ist. Ich bin gespannt. Es ist ein bisschen Spontanität von dir gefragt. Es geht um so ein kleines Entweder- oder Quiz. Es geht ein bisschen darum, dich ein bisschen besser noch mal kennenzulernen zum Abschluss. Vielleicht kennst du das Format. Ich nenne zwei Begriffe. Es ist relativ spontan. Du darfst dich nur für einen entscheiden. Interessant wird es natürlich, warum du dich dafür entschieden hast. Also wenn du kurz die Antwort dann geben könntest und dann nur kurz in einem Satz, zwei Sätzen, warum du dich dafür entschieden hast.
Okay.
Das wäre spannend. Wir fangen an. Homeoffice oder im Office?
Im Office. Warum? Weil ich den Kontakt zu den Menschen benötige. Ich muss Stimmungen sehen, ich muss Emotionen sehen. Kann ich im Homeoffice nicht. Und ich werde im Homeoffice wahnsinnig.
Klartext oder Kuschelkurs?
Klartext. Jeder, der mich kennt, also ich bekomme auch immer wieder als Feedback, dass ich eine der transparentesten und ehrlichsten Führungskräfte bin. Das kann auch manchmal unangenehm werden. Aber nur mit Klartext komme ich weiter und das bin auch ich.
Powerbank oder Powernap?
Oh, wow. Wahrscheinlich Powerbank, ja, definitiv. Ich glaube, Powernap ist nicht meins. Powerbank, ich brauche immer wieder den Akku. Mhm. Der muss voll sein.
Bist du Autofahrerin oder lieber Beifahrerin?
Autofahrerin. Mein Mann sagt immer, ich bin die schlechteste Beifahrerin. Ich bremse immer mit und ja.
Aber er benimmt sich als Beifahrer?
Ja.
Ja, sehr gut. Chefetage oder Teamgarage?
Beides. Darf ich nicht, ne? Ui, schwierige Frage.
Sonst erklär kurz, warum du dich nicht entscheiden kannst.
Ich glaube, weil beides wichtig ist. Du musst in der Chefetage präsent sein, um einfach da zu sein, um auch die HR-Strategie in meiner Position vertreten zu können. Da auch deine Fights gegebenenfalls ausfechten. Und die Teamgarage ist aber genauso wichtig, weil ich möchte beim Team sein, ich möchte das Team kennen, ich möchte auch wissen, was gerade los ist und die Emotionen spüren.
Online oder offline?
Beides.
Hier musst du dich jetzt entscheiden.
Oh, hier muss ich mich entscheiden. Wahrscheinlich, wenn du mich jetzt persönlich fragst, online, vielleicht wäre offline manchmal ein bisschen besser.
Führung mit Navigationsgerät oder lieber Bauchgefühl?
Bauchgefühl. Ganz klar, weil ich glaube, der Bauch, den solltest du niemals ignorieren und der gibt dir immer gute Hinweise.
Und ich glaube, du hast im Off mir schon die Antwort gegeben, aber wir machen es jetzt auch online. Der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal?
Der kann mich mal. Ganz klar, wenn ich ausschlafen kann, definitiv. Und ich arbeite dir lieber bis nachts um. Ich habe keine Ahnung wann.
Sehr schön. Friederike, mit Blick auf die Uhr. Ich hätte noch ein paar Fragen, aber wir müssen so langsam zum Ende kommen. Deswegen vielen, vielen Dank für die Zeit, für den Einblick in die Sixt-Kultur. Ja, in eure kleinen Erfolgsgeheimnisse quasi. Wir haben es ja jetzt genug angesprochen. Wenn man jetzt angetan ist von Sixt, ihr habt natürlich auf eurer Homepage ganz viele Jobs, gerade auch Tech-Talente hast du ja angesprochen. Oder wer Lust hat auf Amerika, auch da sucht ihr natürlich fleißig. Mhm. Die werden natürlich auf eurer Homepage fündig. Ihr seid aber auch sehr präsent auf euren Social-Media-Kanälen als Arbeitgeber. Von daher kann man sich da umschauen. Und auch du bist präsent auf LinkedIn. Also da findet man dich unter Friederike Reichenberger. Da teilst du ganz wertvolle Insights in euer Unternehmen.
Ganz genau. Wir freuen uns, wenn du Lust bekommen hast auf die energiegeladene, flexible Kultur, eine mutige Kultur und einfach gerne auch gewinnst und erfolgreich bist. Freuen wir uns, wenn du dich bewirbst. Wir haben einige Jobs offen und mit uns zusammen Geschichte und Erfolg sozusagen weiterschreibst.
Super. Vielen, vielen Dank.
Danke dir. Hat Spaß gemacht.